Merci Danu für das Lied. Passt auch hervorragend zu dieser Serie. Ich finde es super, dass wir es jetzt einführen, auch als Lobpreisteam in die Serie, weil in dieser Serie beschäftigen wir uns mit einem der wichtigsten Themen überhaupt, mit dem Thema Freiheit. Und wir machen das, indem wir uns mit einem Buch aus dem Neuen Testament auseinandersetzen, mit dem Galaterbrief. Und ich habe mich mega gefreut auf diese Serie. Briefe vom Neuen Testament sind dazu gedacht, uns eben lehrmässig weiterzubringen und uns Verständnis zu geben von all diesen Fragen und all diesen Themen, die sie beleuchten. Und dass wir in unserer Beziehung zu Jesus können wachsen, nicht im Kopf, sondern in der Beziehung. Und der Galaterbrief ist, wie die meisten neutestamentlichen Briefe, vom Paulus geschrieben worden, vom Apostel Paulus. Und der Ausdruck Apostel, für die, die vielleicht neu da sind oder das erste Mal da sind, oder auch für die, die im Internet dann die Predigt hören, der Ausdruck Apostel bedeutet, dass der Paulus nicht ein Pastor war oder ein Pfarrer von einer lokalen Gemeinde, sondern er war ein Gemeindegründer. Er hat Kirchen gegründet, er hat sich berufen gefühlt und berufen gewusst von Gott, durch die verschiedenen Gebiete zu ziehen und überall, wo er herankommt, die Botschaft von Christus als dem Erlöser zu verkündigen. Und er hat das gemacht, hat Menschen, die aus nicht-jüdischem Hintergrund gewesen sind, die in der heutigen Türkei und im Griechenland gelebt haben, das Evangelium, die Botschaft von Christus, erzählt, hat dann an diesen Orten, wo Menschen zum Glauben an den Christus gefunden haben, Kirchen gegründet, Leiter eingesetzt, Pastoren eingesetzt und ist nachher weitergezogen, um am nächsten Ort den gleichen Auftrag wieder zu machen. Oftmals sind natürlich bei diesen neuen Christen dann Fragen da gewesen und Fragen, die das christliche Leben betreffen, wie lebt man mit Gott, wie soll ich mich verhalten in dieser und dieser Situation. Und sie haben dann Paulus einen Brief geschrieben, haben ihm die Fragen gestellt und der Paulus gibt dann in seinen Briefen Antworten auf diese Fragen. Die meisten von diesen Briefen trägt den Namen vom Ort, wo die entsprechende Kirche war. Also der Römerbrief ist an die Gemeinde in Rom geschrieben worden. Korintherbriefe sind an die Gemeinde in der Stadt Korinth geschrieben worden. Thessalonicherbriefe sind geschrieben worden an die Gemeinde in Thessaloniki. Und die Briefe, der Galaterbrief, ist ein Rundschreiben gewesen an verschiedene Gemeinden, die verschickt worden sind in eine Provinz, die damals Galatien geheissen hat. Die meisten von diesen Briefen beschäftigen sich mit der Frage, was heisst das, als Christ mein Leben in der Beziehung mit Gott gestalten und mit Gott unterwegs sein. Und der Galaterbrief ist ganz speziell, weil er die Frage der Freiheit sehr, sehr intensiv beleuchtet. Der Paulus beantwortet die Frage ganz fest, wie sieht das Leben in Freiheit aus. Ihr müsst euch vorstellen, unmittelbar nachdem der Paulus in dieser Gegend in Galatien war und den Menschen dort von Jesus erzählt hat und weiterzieht, um am nächsten Ort eben die nächste Kirche zu gründen, unmittelbar nachdem er weggeht, kommen fremde Leute in die Gemeinde rein. Und die Leute, die in dieser Gemeinde in Galatien waren, die sind alle aus heidnischem Hintergrund gekommen. Und die jetzt hier dazukommen, das sind solche, die aus einem jüdischen Hintergrund kommen. Und die sagen, hey, das ist cool, ihr glaubt an Jesus, das finden wir ganz toll, dass ihr als Heide zum Glauben an jüdischen Messias gefunden habt. Thumbs up, so. Like, oder? Finden wir ganz cool. Aber ihr glaubt zwar an Christus und das ist mega cool, aber euch fehlt etwas. Euch fehlt etwas. Und wir sagen euch jetzt, was euch fehlt. Und so ist der Galaterbrief eigentlich ein Brief, wo viele von diesen falschen Ideen, die von diesen jüdisch-stämmigen Christen an die heidnisch-stämmigen Christen angetragen worden sind, eben korrigiert. Und der Paulus ermutigt die Galaterchristen in diesem Brief ganz fest, die Freiheit, die ihr in Jesus erfahren habt, bleibt in dieser und lasst euch nicht wieder erneut in ein System, in ein religiöses System von Regeln und Gesetzen hineindrücken. Das Thema Freiheit, das durchzieht darum den Brief so stark, dass wir auch die Serie überschrieben haben mit dem Ausdruck zur Freiheit berufen. Ihr seht das ja da auf dem Flyer. Und mir gefällt natürlich mega, wie der Jan Bigler das T da gestaltet hat mit dem Kreuz, oder mit dem stilisierten Kreuz. Weil um das geht es. Um das geht's. Übrigens, ja, ist der Jan Bigler da heute Morgen? Er ist nicht da. Geben wir mal einen dicken Applaus für all die mega coolen Flyer, die er immer wieder gestaltet für uns als Gemeinde. Also, Anina, gibst du ihm ein Grüßli von uns. Also, das Thema, das durchzieht den Brief. Und das Thema durchzieht den Brief so stark, dass wir eben auch das Thema über die Gottesdienstserie gesetzt haben. Und in Galater 5, Vers 1, da kommt tatsächlich der Ausdruck auch vor, dort sagt der Paulus, zur Freiheit seid ihr berufen, liebe Brüder, liebe Geschwister. Darum steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Steht in dieser Freiheit, bleibt in dieser Freiheit. Und wie die Freiheit aussieht und warum sie so wichtig ist, das werden wir entdecken in dieser Serie. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, so viel sagen, jedes Evangelium, wo uns dieser Freiheit beraubt, ist ein anderes Evangelium, ist ein falsches Evangelium. Und der Ausdruck, das ist der Schlüsselausdruck für die Predigt heute Morgen, das ist der Schlüsselbegriff heute Morgen, ein anderes Evangelium. Und ich möchte euch gerne die Eingangsverse vom Galaterbrief vorlesen. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Galaterbrief, Kapitel 1. Der Paulus schreibt dort nämlich Folgendes und eröffnet den Brief wie folgt. Er sagt, Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Zuerst, wo er sagt, ist, ich als Apostel schreibe den Brief und meine Vollmacht oder meine Berufung, das ist nicht etwas, wo mir Menschen gegeben hätten, das ist auch nicht irgendwie durch eine Sukzession auf mich übertragen worden, also irgendein anderer hat mir die Hände aufgelegt und ich habe jetzt einfach den Job übernommen, sondern er sagt, da, was ich bin und da, was ich verkünde, das kommt direkt von Gott her und von Christus, wo lebt. Er sagt auch, den Brief schreibe ich nicht allein, sondern er sagt, ich und alle Brüder, die bei mir sind, wir wünschen euch, den Gemeinden von Galatien, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dieser Jesus, sagt er, hat sich selbst für unsere Sünden hingegeben, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt. Das war Gottes erklärtes Ziel. So, und bis zu dem Moment liest man den Galaterbrief und denkt sich, da ist alles in Butter, da ist eigentlich alles gut. Der Paulus sagt, wer er ist, der Absender. Er sagt, woher er seine Vollmacht hat. Er sagt, dass er den Brief nicht allein schreibt, sondern mit seinen Freunden zusammen, die mit ihm unterwegs sind. Und er wünscht den Christen da in diesen Gemeinden in Galatien, wie sagt das, Gnade und Friede von Gott. Und betont einmal mehr, Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Aber der nächste Vers ist der interessante Vers im ersten Kapitel. Und wenn ihr den Rest vom ersten Kapitel lesen wollt, macht das für euch zuhause. Sehr vieles ist historisch in dem ersten Kapitel. Der Paulus beschreibt, wie er selber Jesus kennengelernt hat und wie dann seine eigene Geschichte weitergegangen ist. Aber der wichtige Vers, das ist der Vers 6. Dort sagt der Paulus nämlich Folgendes. Und das schlägt ein. Er sagt dort nämlich, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem, was steht da? Lest jetzt mal alle laut, zu einem anderen Evangelium, zu einem anderen Evangelium. Und der Paulus sagt, dabei ist das gar kein Evangelium, das, was euch da predigt worden ist, nachdem dass ich weggegangen bin, um die nächste Kirche zu gründen. Da sind nur Leute gekommen, die wollen euch verwirren, und die wollen das Evangelium von Jesus vertrüllen und pervertieren. Ist tatsächlich im Griechischen auch das Wort drin. Ich wundere mich, sagt der Paulus, ich wundere mich. Ich bin schwer erstaunt, dass ihr euch so schnell abwendet von dieser Lehre von der Gnade, von dieser Lehre von der Freiheit, von all dem, was ich euch verkündigt habe, von all dem, was in Christus für euch parat ist, dass ihr euch so schnell abwendet zu einem anderen Evangelium. Und vielleicht sagt ihr jetzt, Moment, ich habe gar nicht gewusst, dass es mehrere Evangelien gibt. Ist das tatsächlich so? Gibt es denn mehrere Evangelien? Ja, das gibt es. Grundsätzlich gibt es wahrscheinlich zwei hauptunterschiedliche Wege, wie wir uns als Menschen Gott nähern. Der eine gründet sich auf Regeln und der andere gründet sich auf Beziehung. Die zwei Ansätze findet ihr in der ganzen Menschheitsgeschichte. Ihr findet die zwei Ansätze in allen Kulturen. Ihr findet das überall. Entweder versuchen Menschen durch Regeln sich Gott zu nähern oder aber über Beziehung. Und Paulus, ihr merkt da, ihm stößt das wirklich sauer auf. Er ist ziemlich hässig. Er ist ziemlich hässig. Also wenn Paulus sagt, ich staune, Kollege, dann ist das nicht einfach, ich staune, sondern dann ist da, ich bin ziemlich putzig. Was da abgeht bei euch, das nervt mich. Und ihr werdet das merken in dem Brief, es nervt ihn wirklich. Es nervt mich, dass ihr euch da von diesen jüdischstämmigen Christen etwas als Evangelium antreiben lasst, wo eigentlich nicht wirklich Evangelium ist. Damit ihr vielleicht den Hintergrund von dem anderen Evangelium versteht, lasst mich euch kurz erklären, um was das da geht. Die jüdischstämmigen Christen, die sind aus dem Judentum gekommen und sind vom Alten Testament her gekommen. Und die meisten von ihnen sind als Juden am 8. Tag nach ihrer Geburt beschnitten worden. Dadurch, dass das so früh passiert ist, haben sie wahrscheinlich keine Erinnerung mehr gehabt daran. Das macht es ein bisschen leichter. Aber die sind beschnitten worden. Und jetzt kommen die zu diesen neuen Christen, die aus dem Heidentum raus zum Glauben an Jesus gefunden haben und sagen ihnen, hey, ihr glaubt an Jesus, das ist ganz, ganz cool, das freut uns, das ist super, aber wenn ihr wirklich dazugehören wollt zu dem christlichen Club, dann müssen wir über etwas mit euch reden. Euch fehlt etwas. Eigentlich müsste man sagen, euch ist etwas zu viel dran, wo nicht so dran sein. Ja, da fehlt Beschneidung. Ihr müsst euch beschneiden lassen. Ihr müsst euch beschneiden lassen, weil immerhin steht das in der Bibel. Es steht im Alten Testament. Das ist ganz wichtig. Und für die Galaterchristen muss das ein ziemlicher Schock gewesen sein. Wir hatten gestern Gemeindeleitungssitzung und haben über Fragen wieder geredet vom Bau und so weiter. Stellt euch mal vor, Gemeindeleitungssitzung in dieser Gemeinde in Galatien. Und sie diskutieren über einen Neubau. Und irgendwann sagt der Kassier, wo bringen wir den Operationssaal unter für die neuen Leute, die zum Glauben an Jesus finden? Dass man die dann könnt beschneiden. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Welcome-Morgen in dieser neuen Gemeinde hier in Galatien ziemlich frauenlastig sind. So im Stil von, wenn du als Ehepaar vor die Gemeinde gehst, sagst du zu der Frau, Schatz, geh du da mal klären, ich warte während im Auto. So in dem Stil. Schwierig, oder? Auf einmal kommt der Anspruch. Euch fehlt etwas. Ihr müsst noch etwas mehr machen. Ihr müsst euch beschneiden lassen. Und das nicht einfach aus dem Blauen raus, sondern biblisch begründet mit x Bibelstellen aus dem Alten Testament. Und was den Galaterchristen passiert, ist das etwas, was vielen von uns auch passiert. Dass man, nachdem man Gnade entdeckt hat und die Freiheit, die dahinter steckt, dass man plötzlich zurückgeht zu einem religiösen Evangelium, zu einem religiösen Verhaltensmuster, wo sich viel, viel stärker um Regeln drüllt, statt um Gnade. Statt um das, was Gott in unserem Leben will tun. Und plötzlich beschäftigen wir uns viel mehr mit dem, was wir religiös leisten können oder auch was andere in unserem Umfeld religiös leisten sollten, statt dass wir uns mit dem beschäftigen, was Jesus für uns da hat. Weil, wenn ihr den Galaterbrief lest, werdet ihr merken, die Frage der Beschneidung, das ist nur die Spitze vom Eisberg. Es geht um viel, viel mehr als einfach, ob jetzt da jemand beschnitten ist oder nicht. Es geht darum, wie viele Regeln, wie viele Gesetze braucht es denn, um dabei sein zu können. Um das geht es. Und die Beschneidung ist nur die Eingangstür in ein ganzes Werk, in ein ganzes Regelwerk, wo man als verbindlich versucht hat zu erklären. Und wo nachher das ganze Christsein darauf aufgebaut ist. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Ehepaar, wo freikirchlich erzogen und freikirchlich aufgewachsen ist. Die zwei sind praktisch ihr Leben lang in der Gemeinde gewesen. Die haben das Evangelium, oder ich sage jetzt mal das Evangelium, praktisch fast mit der Muttermilch aufgesogen. Und wenn es etwas zu tun gegeben hat, mithelfen, mitschaffen, auf die zwei hast du dich immer verlassen können. Die sind hundertprozentig da gewesen. Die sind da schon weit über 60 gewesen. Ein enormes Bibelwissen. Ich muss ehrlich sein, ich habe fast ein bisschen Angst gehabt, vor allem vor einem Mann. Also nicht, weil ich ihn als Bedrohung empfunden habe, aber ich bin auch gewarnt worden von ihm. So, jemand aus der GL hat mich da gewarnt und gesagt, ja, mit dem musst du aufpassen. Der weiss denn viel aus der Bibel und so. Und ja, fast ein bisschen mir Sorgen gemacht. Aber irgendwie habe ich diesen beiden abgespürt, in ihrem Unterwegssein mit Gott sind die zwei nicht wirklich glücklich. Sie sind nicht frei. Und ich hatte den Eindruck gehabt, der ganze Ernst oder die ganze Ernsthaftigkeit, die von ihnen ausgeht, das ist Ausdruck von einer grossen, grossen inneren Spannung, wo sie darunter stehen. Auf jeden Fall, an einem Sonntag in einer Predigt bin ich dann auf das Evangelium zu reden gekommen, auf Gnade zu reden gekommen und darauf, dass es eigentlich zwei grundsätzlich verschiedene Wege zu Gott gibt. Eben der eine, durch Regeln, durch Gesetze, durch To-Dos und Nicht-To-Dos und der andere über Beziehung. Der eine Weg, der sich darauf konzentriert, was du tun musst, der andere, der sich darauf konzentriert, was hat Jesus da für uns. Der eine, der sich darauf konzentriert, du musst ja Gottes Wohlwollen verdienen, der andere, der sich darauf konzentriert, Gott hat mich gern und hat alles da für mich, dass ich zu ihm kommen kann. Der eine Weg, der sich auf das gründet, was eben du kannst leisten. Der andere Weg, der sich darauf gründet, dass man sich in den Retter namens Jesus verliebt, wo alles da hat, was es braucht, damit wir ewiges Leben bekommen können. Und ich werde das nicht mehr vergessen. Am Schluss von dem Gottesdienst steht plötzlich der alte Mann vor mir mit so einer Monsterbibel in der Hand, so eine Totschlägerbibel, so Thomson Studienbibel XXL, Übergrossdruck. Eine, die top ist, wenn sie auf den Kopf geschlagen wird. Und ich habe schon gedacht, oh je, was kommt echt jetzt? Und der Mann steht vor mir und klemmt die Bibel so unter den Arm und sagt zu mir, muss dir sagen, heute Morgen habe ich zum ersten Mal verstanden, dass Gott mich tatsächlich liebt. Und zwar so, wie ich bin. Und dass nicht entscheidend ist, was ich für Gott tue, sondern was Jesus für mich da hat. Danke vielmals. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Vor ein paar Jahren haben wir uns getroffen. Der mittlerweile über 80-jährige Mann und ich. Wir haben uns unterhalten und miteinander geredet. So über ganz belanglose Sachen, über Treben und über den Wein und über was man halt alles so ein bisschen redet. In einem Weinbaugebiet. Und plötzlich mit in dem Gespräch sagt mir der alte Mann völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ohne dass es einen Zusammenhang hatte mit dem, was wir gerade geredet haben. Mit Tränen in den Augen, weisst, ich werde dir ewig dankbar sein dafür, dass ich Gnade dürfen kennenlernen, das hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Und plötzlich ist mir bewusst worden, was für einen enorm wichtigen Schlüssel die Frage im Leben von dem Mann und seiner Frau geworden ist. Und er erzählt mir und sagt, weisst, wir haben jahrelang, wenn wir am Sonntagmorgen ins Zürich-Oberland sind, Wein verkaufen und nicht in den Gottesdienst können, haben wir gebetet, bevor wir losgefahren sind, dass wir keinen Unfall haben unterwegs, damit wir nicht in die Hölle kommen, weil wir nicht in den Gottesdienst sind am Sonntagmorgen. Ihr Lieben, wir reden nicht von jemandem, der katholisch ist, katholisch prägt ist. Wir reden von jemandem, der von Kindesbein an in einer Freikirche aufgewachsen ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Mir hat das so wehtun. Und dort habe ich etwas gespürt von dieser zerstörerischen Macht auch, von dem falschen Evangelium. Und bitte versteht mich nicht falsch, mir geht es nicht darum, jetzt mir da als Verkündiger auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ah, der Dani hat jetzt denen das beigebracht. Überhaupt nicht. Mir geht es darum, dass ihr versteht, wo der Unterschied zwischen diesen zwei Evangelien liegt. Das eine, wo wirklich Evangelium ist, und das andere, wo der Paulus sagt, es tönt zwar nach Evangelium, aber es ist nicht wirklich Evangelium. Und das Problem ist, dass es so unglaublich einfach ist, in die Knechtschaft von einem religiösen System zurückzukehren, selbst nachdem man das echte, das wahre Evangelium kennengelernt hat. Das ist ja den Galater passiert. Und der Brief ist nicht umsonst im Neuen Testament. Der ist drum im Neuen Testament, weil die Gefahr riesengroß ist, auch bei uns, auch dass uns da passiert. Darum beschäftigen wir uns mit dieser Serie, in dieser Serie mit dem wunderbaren Brief an Galater, der uns lehrt, was heisst denn jetzt Freiheit? Was heisst das? Und schaut, da ist letztlich die Schlüsselfrage, die uns als Menschen beschäftigt. Die Schlüsselfrage, die uns als Menschen beschäftigt, ist, wie kann ich fromm leben? Im guten Sinn. Wie kann ich da? Was ist mein Ansatz, dass ich zu Gott komme und mit ihm leben kann? Im Grunde genommen ist das die Frage von jeder Religion. Und jede Religion beantwortet die Frage. Jede Religion sagt, da ist auf der einen Seite ein heiliger, gerechter, guter Gott. Und auf der anderen Seite bist du als Mensch und du bist nicht heilig und nicht gerecht und nicht gut. Und zwischen euch herrscht das Problem und wir erklären dir jetzt, wie du das Problem kannst lösen. Jede Religion macht das. Auch der christliche Glaube macht das. Macht nichts anderes. Nur gibt der christliche Glaube nicht eine religiöse Antwort. Nicht eine Regelantwort, sondern eine Antwort von der Beziehung her. Und die Gefahr ist gross, dass im christlichen Glauben plötzlich ein religiöser Weg gelehrt oder angenommen wird. Und ihr Lieben, das ist nicht die Absicht. Das war nie die Absicht von Gott. Sondern die Bibel lehrt, dass es eben genau ganz ein anderer Weg ist, wo unsere Beziehung mit dem Gott bringt. Und die Grundfrage ist, welchen Zugangsweg zu Gott wählst du? Oder zum mit dem Paulus sagen, welchem Evangelium vertraust du? Das ist die Grundfrage. Jetzt fragt ihr vielleicht, ja, wie erkennt man denn den Unterschied zwischen diesen zwei Evangelien? Ich möchte euch gerne ein paar Kennzeichen nennen, wo ihr das richtige und das falsche Evangelium voneinander unterscheiden könnt. Ich weiss, die Thematik ist vielleicht für die einen von euch kompliziert oder schwierig. Darum möchte ich euch drei Unterschiede geben, drei ganz praktische Unterschiede. Der erste Unterschied ist nämlich, dass du merkst, worauf sich ein falsches Evangelium den Fokus legt. Wo liegt der Fokus? Wo liegt die Hauptbetonung? In einem falschen Evangelium liegt die Hauptbetonung immer auf der Frage, was kann ich machen? Was muss ich machen? Was sollte ich machen? Bei einem falschen Evangelium dreht sich eigentlich sogar immer alles nur um dich. Immer. Zum Beispiel liest du deine Bibel und du machst das nicht, weil dir die Bibel wichtig ist, sondern du liest die Bibel, weil du dir Gottes Anerkennung dabei willst verdienen. Und du überlegst dir, wie viele Kapitel habe ich heute gelesen? Ich habe heute 5 Kapitel gelesen. Ah, die nur 3 Kapitel lesen, die sind weniger wert. Da gibt es noch die nur 1 Kapitel lesen. Und dann gibt es noch die gar nicht lesen. Wie kann man denn nur? Ich lese 5 am Tag. 5 Stück. Sogar Geschlechtsregister. Pickelherd. Da gibt es nichts. 5 Kapitel. Wenn ihr schon in so Gemeinden und so Kirchen gewesen seid, dann kennt ihr das. Was für eine unglaubliche Überheblichkeit von so Menschen, von so Christen ausgeht, auch von so Gemeinden ausgeht, ist eine enorme Überheblichkeit. Und übrigens, das kann uns auch passieren. Das kann uns als FG Quad passieren. Dass wir meinen, wir haben es. Wir sind es. Wir als FG Quad, wir sind es. Und die anderen sind es nicht. Ihr Lieben, wir haben es nicht. Es geht überhaupt nicht, es geht gar nicht um uns. Es geht nicht um die FG Quad. Überhaupt nicht. Und wenn jemand da ist heute Morgen, der denkt, wir haben es und wir sind es, dann muss ich sagen, du bist wahrscheinlich in der falschen Gemeinde. Weil wir haben es nicht und wir sind es nicht. Es geht gar nicht um uns. Das ist nicht der Fokus. Es geht nicht darum, was wir tun und was wir machen, sondern es geht darum, was Jesus gemacht hat. Der Fokus ist nicht, was kann ich tun, sondern der Fokus ist, was hat Jesus getan. Da ist der Fokus. Es geht nicht darum, wie viel oder wie oft wir beten oder Bibel lesen oder in die Gemeinde gehen und so weiter, sondern es geht darum, wie viel von Jesus finde ich in dem, wo ich lese. Da spielt es keine Rolle, ob 5 oder 15 oder 45 Kapitel lesest. Oder nur ein Vers. Wenn dir Jesus begegnet in dem, dann ist das passiert, was soll passieren. Ich brauche eine Begegnung mit Jesus. Und übrigens, ich habe vor ein paar Wochen gesagt, ich bete jeden Sonntag, Herr, sei bei unseren Kindern in der Sonntagsschule. Das ist das einzige Gebet, das ich jeden Sonntag bete. Und ich bete seit über 20 Jahren, jeden Sonntag vor der Predigt, bete ich das Gebet, Herr, begegne uns heute. Wir leben aus der Begegnung mit dir raus. Und zwar nicht einfach da oben, sondern da innen. Begegne mir in irgendeiner Art und Weise heute Morgen. In der Predigt, im Lobpreis, in dem, was im Vorprogramm passiert, oder aber im Zusammensein mit den Menschen, die mit mir unterwegs sind. Aber begegne du mir heute Morgen. Um das geht es. Wenn ihr wisst, wo das in der Bibel vorkommt, schaut Johannes 5, 39 bis 40, sagt Jesus Folgendes zu den Pharisäern. Er sagt, ihr erforscht die Schriften, ihr leset in der Bibel, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Dabei sind sie es, die von mir, sagt Jesus, von mir zeugen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Mit anderen Worten, ihr meint durch eure Smartness und durch euer Cleversein und durch euer Bibelwissen kommen wir da Leben über, geistliches Leben. Und Paulus sagt, Jesus sagt, das ist nicht das, was Leben gibt. Was Leben gibt, ist Begegnung mit mir. Aber mich wollen er nicht. Schaut, sollt ihr Bibel lesen? Ja, natürlich. Sollen wir viel Bibel lesen? Ja, leset so viel Bibel, wie ihr könnt. Das wünsche ich mir. Leset so viel Bibel, wie ihr könnt. Aber mein Ziel ist nicht, dass ihr euer Bibelwissen anhäuft, sondern dass ich in dem, wann ich lese, Jesus begegne und ihn besser kennenlerne. Um da geht es. Der Fokus liegt nicht auf dem, was ich tue, sondern auf dem, was Jesus da hat. Zweiter Fokus. Der zweite Fokus von einem falschen Evangelium liegt auf der Frage, wie komme ich Gottes Wohlwollen über? Innerlich bist du überzeugt davon, Gottes Grundhaltung dir gegenüber ist nämlich Unzufriedenheit. Gott ist unzufrieden mit dir. Gott ist zornig mit dir. Gott empfindet Ablehnung dir gegenüber. Du bist noch nicht ganz so gut, wie du solltest sein. Das ist so ein die Frage. Gott, wie denkst du über mich? Und dann kommt die Antwort von Gott. Ja. Yeah. Yeah. So, oder? Gott ist böse, Gott ist unzufrieden. Und deine Hauptaufgabe besteht darin, den Gott in irgendeiner Art und Weise zu befriedigen. Zufriedenzustellen. Du bist immer irgendwie ein bisschen im Minus bei Gott und du musst dir sein Wohlwollen erarbeiten. Lass mich dir etwas sagen. Das ist das falsche Evangelium. Das ist das falsche Evangelium. Der Fokus liegt nicht darauf, dir Gottes Wohlwollen zu verdienen. Der Fokus liegt darauf, dass Gott dich liebt. Und im Fall, Gott liebt dich schon lang. Gott hat dich schon geliebt, bevor es dich gegeben hat. Stell dir das mal vor. Schon lang. Schon bevor es die Welt gegeben hat, sagt die Bibel. Epheserbrief, Kapitel 1. Erwählt vor Grundlegung der Welt. Gott liebt dich. im Buch Zephania sagt Gott in Kapitel 3, Vers 17, Gott jauchzt mit lautem Jubel über dich, wenn er an dich denkt. Okay, zieht euch den mal rein. Zieht euch den mal wirklich rein. Gott, wie denkst du über mich? Falsches Evangelium. Yeah. Richtiges Evangelium. Gott, wie denkst du über mich? Genau so. Wer ist da gewesen? Der Jürg, jawohl. Gott freut sich über dich. Seine Grundhaltung dir gegenüber ist Liebe. Gott mag nicht immer gut finden, was du machst. Gott findet manches nicht gut, was ich mache. Gott mag nicht immer einverstanden sein mit unserem Leben, wo vielleicht schräg ist und wo es auch mal falsch läuft. Aber da ändert nichts an seiner Liebe. Nichts. Und oft muss ich mir selber sagen, wie komplett daneben und dämlich hast du dich jetzt wieder verhalten. Aber trotzdem liebt mich Gott. Trotzdem. Und wenn man das verstanden hat, dann ändert das alles im Blick auf die Frage, wie wir uns dem Gott gegenüber verhalten. Wie wir uns ihm gegenüber verhalten. Lass es mich so ausdrücken. Dein Bild, das du von Gott hast, dein Bild von Gott, bestimmt deine Beziehung zu Gott. Wie du über Gott denkst, bestimmt, wie du dich ihm gegenüber verhaltest. Wie du ihn siehst, bestimmt, wie du dich ihm näher bist. Der Paulus sagt im Römerbrief, Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott hat nicht gesagt, zuerst musst du dich verändern, damit du kannst zu mir kommen. Sondern Gott sagt, zuerst liebe ich dich, damit du dich dann kannst verändern. Gott will, dass du so nah zu ihm kannst kommen, wie es nur geht, und dass aus dieser Liebe heraus deine Beziehung, dein Leben, dass du das kannst verändern. Und ihr Lieben, Liebe ändert alles. Liebe ändert alles. Alles. Wirklich alles. Wie sagt es Johannes im 1. Johannesbrief? Wir lieben, damit er uns liebt. Wir lieben Gott in der Hoffnung, sein Wohlwollen käme dann auf uns ab. Wir singen ihm Lobpreislieder und Lieder von der Anbetung in der grossen Hoffnung, dass Gott ihm vielleicht das Auge zudrückt und sagt, ja, ist jetzt schon gut. Schließlich hast du 3 Lobpreislieder gesungen heute. Es lenkt. Nein. Johannes sagt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Weil er mich liebt. Darum will ich ihn lieben. Da ist der dritte Unterschied. Das falsche Evangelium legt den Fokus immer auf äußere Pflichten. Du sollst selbst und das andere tun. Du hast noch nicht genug da. Du sollst dieses nicht und jenes nicht. Selbst ist nicht in der Ordnung und das andere ist nicht in der Ordnung. Und ihr könnt da einsetzen, wann ihr wollt. Was man alles sollte und was man alles nicht sollte. Als guter, braver, frommer FEGler. Christ. Was man alles sollte und nicht sollte. Das richtige Evangelium setzt den Fokus nicht auf das, was du solltest tun. Nicht auf äußere Pflichten. Das richtige Evangelium setzt den Fokus auf inneres Verlangen. Ich will Gott nicht dienen, weil ich muss. Ich will Gott dienen, weil ich das will. Zum Beispiel, ich wollte immer Pfarrer werden. Immer. Als Kind habe ich euch damals erzählt, dass ich als Kind schon Missionar werden wollte. Nein, ich als Kind wollte Missionar werden. Bis wir dann einen Film gesehen haben am Fernsehen, wo ein Missionar zu irgendwelchen Südseekannibalen gegangen ist und aufgefressen worden ist von denen. Dann habe ich gesagt zu Mami dort, zu der Mutter hier, ja, ich werde nicht mehr Missionar. Ich weiss, das weiss ich heute noch, vergesse ich nie mehr. Ich werde Pfarrer. Ich weiss nicht, ob das weniger gefährlich ist, aber Jetzt bin ich Pfarrer geworden. Aber nachher, als ich dann zum Glauben gefunden habe an Jesus, habe ich Pfarrer werden. Das ist etwas, wo ganz schnell gekommen ist. Ich wollte Pfarrer werden. Und ich habe mich fast nicht getraut, da jemandem zu sagen. Weil ich habe gedacht, Pfarrer darfst du nicht werden wollen. Pfarrer musst werden. Weil ich habe immer wieder Geschichten gehört von älteren Pastoren, die gesagt haben, vor 45 Jahren hat der Herr mich in Dienst gerufen. Und ich kann nicht wählen. Aber seitdem bin ich Jesus treu. So, ich klammere, es war die Hölle, aber trotzdem, oder? Und ich habe immer gedacht, okay, wenn du willst Prediger werden, dann musst du da absolut nicht wählen. Und wenn es überhaupt, wenn es ganz fest nicht willst, dann sagt Gott, du musst und dann wirst es. So, das war mein Bild, das ich von Gott hatte. In der Bibelschule zum Beispiel, im Theologiestudium, habe ich mich nicht getraut zu beten, Herr, schick mich bitte nicht in die Mission. Weil ich dachte, wenn ich Gott sage, dass ich nicht in die Mission will, was wird passieren? Der schickt mich. Der schickt mich in die Mission, oder? Zu dort, wo es Würmli essen und so. Das, für mich war das Horrorvorstellung. Und ich weiß noch, vor dem Theologiestudium bin ich auf unserem Pastor dazu, auf den Gust, und hatte ein seelsorgerliches Gespräch mit ihm gehabt und habe gesagt, Gust, ich muss dringend mal mit dir reden. Und der Gust hat schon den Helm angelegt und das Visier runtergelassen. Was kommt euch jetzt? Und dann habe ich ihm gesagt, Gust, ich habe ein Problem. Ich will Prediger werden. Und der Gust hat gelacht und hat gesagt, wieso ist das Problem? Und ich habe gesagt, das Problem ist nicht, dass ich Prediger will werden. Das Problem ist, dass ich da will werden. Und dann hat der Gust gesagt, was gibt es denn Schöneres als da? Was gibt es denn Schöneres als da? Und das ist jetzt schon über 20 Jahre her und ich glaube, es gibt keinen Sonntag, wo ich nicht auf der Bühne vorne stand und denke, Herr, das ist so ein Vorrecht. Das ist so ein Vorrecht. Dir dürfen zu dienen. Menschen dürfen dein Wort erklären. Von dir dürfen reden. Dich dürfen verkünden. Was ist das für ein Vorrecht? Ich will das. Und nicht ich muss. Ich will mit dem Gott leben. Weil mich das überwältigt. Dass ich geliebt bin. Dass es einen Gott gibt, der jubelt und juchzt über mich. Dass es einen Gott gibt, der bereit ist, für meine Sünde sein Leben zu geben. Wann hat das letzte Mal einer für dich sein Leben gegeben? Als ich bei mir nachgeschaut habe, meine Schlange ist ziemlich kurz. Da stehen relativ wenig an. Aber da gibt es einen, der geht freiwillig aus Liebe zu dir in den Tod. Was löst das bei dir aus? Ganz sicher nicht die Haltung, hoffe ich. Ja, den muss ich halt. Nein, ich will. Und das richtige Evangelium legt den Fokus immer auf die innere Sehnsucht, aufs innere Verlangen, nicht auf den äußeren Fokus. Und ihr Lieben, die entscheidende Frage ist, welchem Evangelium schenkst du dein Vertrauen? Schenkst du deinem Vertrauen dem Evangelium der Freiheit oder schenkst du dein Vertrauen dem Evangelium vom Gesetz? Versuchst du Gott näher zu kommen über die Beziehung oder versuchst du Gott näher zu kommen über Regeln? Die Frage ist darum so wichtig, weil Gnade immer in die Freiheit führt, immer. Gnade führt immer in die Freiheit und nie ins Gesetz. In Apostelgeschichte 15, wo der Apostel sich nach dem Galaterbrief im Apostelkonzil mit den ganzen Fragen auseinandersetzt, weil die Frage, wie viel braucht es denn jetzt zu Jesus dazu, damit man in dem christlichen Club dabei ist, da müssen sie sich mit dieser Frage auseinandersetzen und das wird so drängend, dass sie das Konzil abhalten müssen. Und sie sagen, Kollegen, wir müssen diskutieren. In der Gemeinde sind die Fragen da, wie viel braucht es jetzt? Braucht es Beschneidung? Braucht es das? Und sie schreiben anschliessend einen Brief an die verschiedenen Heidenchristen. Übrigens, da wäret ihr auch. Heidnische Berner Oberländer. Nicht jüdisch, nicht beschnittene, unbeschnittene, die zum Glauben gefunden haben. Und die jetzt mit der Frage konfrontiert sind, braucht es das oder braucht es nicht? Und jetzt schreiben die Apostel einen Brief. Und sie schreiben unter anderem Folgendes. Sie sagen, einige sind aus unserer Mitte hervorgegangen und sie haben euch mit Worten beunruhigt und eure Herzen verstört. Da bringt treffend zum Ausdruck, was passiert, wenn Menschen mit einem falschen Evangelium konfrontiert sind, einem falschen Evangelium Glauben schenken. Es kommt zu Durcheinander. Christen werden verunsichert. Ich kann euch nicht sagen, wie viele seelsorgerliche Gespräche ich habe und kann mit Christen, die diese Verunsicherung erleben. Und da stürzt sie oft in tiefe Verzweiflung. Schau, wo der Fokus auf dem liegt, was du kannst tun, statt auf dem, was Jesus da hat. Wo der Fokus auf dem liegt, wie du dir Gottes Wohlwollen kannst verdienen, statt darauf, dass Gott dich liebt. Wo dein Fokus darauf liegt, dass du äußere Pflichten sollst erfüllen, statt inneres Verlangen. Da führt das immer zu Durcheinander, zu Beunruhigung und zu Verstörung. Darum sagt der Hebräerbrief, es ist gut, dass das Herz fest wird durch Regeln. Was steht da? Durch Gnade. Durch Gnade. Das Herz wird fest durch Gnade, nicht durch Regeln. Und der Paulus weiß das, weil er sagt, unter anderem im Galaterbrief, ich habe lange versucht, mir Gottes Liebe zu verdienen. Ich habe geeifert für das Gesetz. Und er sagt, mehr als all meine gleichaltrigen Altersgenossen. Erst als er Jesus kennenlernt, verändert sich sein Leben. Und zwar dramatisch und radikal. Warum? Ihr Lieben, weil Liebe alles verändert. Liebe verändert alles. Und Gott will nicht deine Konformität. Gott will dein Herz. Er will dein Herz. Er will dich. Einer Stelle im Neuen Testament sagt Paulus, mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Ich habe überströmende Gnade erlebt und Liebe. Und schau, das wünsche ich mir so für dich, auch heute Morgen, dass du überströmende Gnade und Liebe erlebst. Nicht Regelkonformität. Nicht Gesetz und du sollst und du müsstest. Sondern Annahme. Bedingungslose Annahme. Da gibt es einen Gott, der dich gern hat. Und der Gott hat alles gegeben für dich. Aus Liebe zu dir. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass du Ja sagen würdest zu dem. Vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht aber auch wieder ganz neu. Weil du merkst, ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt in ein System von Regeln, wo ich probiert habe, Gott zu befriedigen. Dabei muss ich das gar nicht. Ich habe probiert, Gott zu beeindrucken mit meiner Leistung. Dabei ist das gar nicht das, was er will. Er will geliebt werden. Ich wünschte mir für dich, dass du wie ein Paulus kannst sagen, mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Ich habe überströmende Gnade erlebt und Liebe. Und vielleicht bist du heute Morgen da und hast gemerkt, ich bin an einem anderen, an einem falschen Evangelium aufgesessen. An einem Evangelium, das nicht wirklich Evangelium ist, sondern wo sich auf äußere Regeln fokussiert und darauf Gott zu befriedigen, statt mich von ihm lieben zu lassen. Weil um das geht es. Dass du dich in Jesus verliebst und dich von ihm lieben lässt. Es geht nur um das. Wenn das so ist bei dir, dann mache ich dir Mut, bete jetzt für dich innerlich so, wenn ich jetzt das bete, möchte ich euch einladen, dass wir die Augen schliessen, einen kurzen Moment still werden und miteinander betend vor dem Gott sind. Herr, wir bitten dich um Vergebung. Dort, wo wir selber das Evangelium vertrüllt haben, in etwas, was es nicht ist. In ein Regelwerk, in ein Gesetzeswerk. Das ist nicht das, was du willst. Und eigentlich ist es auch nicht das, was wir wollen. Eigentlich sehnen wir uns alle nach dieser
nach dieser Freiheit von der Beziehung, die wir in dir haben. Nach dem bedingungslos geliebt sein. Aber Herr, du weißt auch, wie schnell dass wir in der Gefahr stehen, wieder zurückzukehren in Verhaltensmuster, die unserem Menschsein einfach anhaftet. Und wie schnell wir die auch dann sogar vergeistlichen und ins Leben mit dir innen anwenden. Und Herr, wir wollen das nicht. Wir wollen solche sein, die dich lieben und sich von dir lieben lassen. Bitte hilf uns dabei. Und dort, wo du jetzt vielleicht da bist heute Morgen und merkst, ich habe das komplett falsch gemacht, bete jetzt einfach innerlich mit, wenn ich bete. Jesus, ich bin an einem anderen Evangelium aufgesessen. An einem Evangelium, das nicht wirklich Evangelium ist, sondern das auf Äußerlichkeiten fokussiert, wo sich damit beschäftigt, dich Gott zu befriedigen, statt mich von dir lieben zu lassen. Ich will dir ganz fest Merci sagen, dass du mich gern hast. Und weil deine Liebe und das, was du am Kreuz für mich vollbracht hast, bewusst, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch ganz neu, wieder in mein Leben hinein annehmen. Verändere du mich von innen her und gestalte du mein Leben, dass nicht ich selber probiere, etwas aus mir zu machen, sondern dass ich dich zum Zug lasse. Das ist mein Gebet. Amen. Amen. Wir wollen